Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Herzlich willkommen. Ich freue mich, dass Sie sich wieder Zeit nehmen für die Bibel, genauer gesagt für das alttestamentliche Buch Esther. Dieses nicht sehr umfangreiche Buch gewährt uns einen Einblick in das Leben einiger Juden, die nach dem Ende des babylonischen Exils in der Fremde geblieben und nicht in ihre Heimat nach Jerusalem oder Judäa zurückgekehrt sind. Das heißt, sie lebten weiterhin dort, wohin man sie bzw. ihre Eltern oder Großeltern verschleppt hatte. Freiwillig. Denn das babylonische Reich war inzwischen Geschichte und eine Reihe von persischen Königen war an die Macht gekommen. Wie es scheint, wurden die Lebensumstände zumindest für die Juden wieder erträglicher. Aber das änderte sich ziemlich schnell, als König Ahasveros einen gewissen Haman zu seinem Premierminister machte. Eine Art Schönheitswettbewerb, der durchgeführt wurde, um für den persischen König Ahasveros eine neue Frau zu finden, versprach die Situation der Juden im persischen Reich weiter zu verbessern. Denn der König suchte sich unter den jungen Mädchen, die ihm vorgestellt wurden, ausgerechnet Esther aus, eine Jüdin, die ihre Herkunft jedoch zunächst einmal verschwieg. Esther wurde die Gemahlin des Königs und gewann als frischgebackene Königin an Einfluss. Ihr Adoptivvater Mordechai, der inzwischen am Königshof eine gute Position in der Verwaltung ergattert hatte, geriet eines Tages jedoch in einen Konflikt mit der Obrigkeit. Der König hatte Haman gewissermaßen zum Premierminister berufen und der machte viel Aufhebens um seine eigene Person. Als Zeichen der Ehrerbietung verlangte er von seinen Untergebenen, dass sie vor ihm ihre Knie beugen sollten. Doch Mordechai weigerte sich und verwies darauf, dass er ein Jude sei. Denn nach dem alttestamentlichen Gesetz steht ein besonders hohes Maß an Ehrerbietung nur Gott zu. Haman geriet über das aufmüpfige Verhalten Mordechais so sehr in Rage, dass er sich schwor, alle Juden im persischen Reich zu vernichten. Wahrscheinlich befürchtete er, dass auch die anderen Juden unter Berufung auf ihren Glauben Hamans Autorität in Frage stellen könnten. Bis zu diesem Punkt in der biblischen Erzählung sind wir bereits in der letzten Sendung gekommen. Jetzt erreichen wir im dritten Kapitel des Buches Esther, Vers 7. Dort wird berichtet: Im ersten Monat, das ist der Monat Nisan, im 12. Jahr des Königs Ahasveros, wurde das Pur, das ist das Los, geworfen vor Haman, von einem Tag zum anderen und von Monat zu Monat, und das Los fiel auf den 13. Tag im 12. Monat, das ist der Monat Adar. Das Verhalten Mordechais nagt offensichtlich am Selbstbewusstsein Hamans. Wann immer er durch den Palastbezirk schreitet, fallen die Leute vor ihm nieder. Nur dieser kleine, hochnäsige Jude namens Mordechai verweigert ihm den geforderten Respekt. Das bestärkt Haman in seinem Plan, gegen alle Juden im persischen Reich vorzugehen. Doch nach damaligem Brauch musste der richtige Termin dafür mit Hilfe der Astrologie bestimmt werden. Dazu musste Haman den Neujahrstag abwarten, den ersten Nisan. An diesem Tag konnte angeblich durch das Los ein geeigneter Termin ermittelt werden. Das Los fiel auf einen Tag im 12. Monat. Das heißt, Haman musste fast ein Jahr abwarten, bevor er seinen Plan gegen die Juden in die Tat umsetzen konnte. Das jedoch würde ihnen die Möglichkeit geben, gewisse Gegenmaßnahmen zu planen. Es wird Sie, liebe Hörer, nicht überraschen, dass ich die Vermutung habe, dass der große lebendige Gott auch in dem Moment seine Hände mit im Spiel hatte, als die heidnischen Astrologen das Los warfen. Denn Gottes Wirken im Verborgenen wird immer wieder sichtbar, wenn man im Buch Esther danach sucht. Und es wird deutlich, einen wahrhaft gottlosen Ort auf dieser Welt gibt es nicht, weil man Gott niemals ganz los wird. Er ist auch dort am Wirken, wo finstere Mächte die Oberhand zu gewinnen scheinen. Zum Glück für die Juden damals, die sich in einem heidnischen Umfeld bewähren mussten. Aber zum Glück auch für die Christen, für die das Leben auf dieser Welt nicht immer ein Zuckerschlecken ist. Sie dürfen gewiss sein, Gott lässt sich das Heft des Handelns nicht aus der Hand nehmen. Unterdessen muss Hamans Plan, das jüdische Volk auszulöschen, selbstverständlich mit dem König abgestimmt werden. Hören Sie dazu die Verse 8 und 9. Und Haman sprach zum König Ahasveros: Es gibt ein Volk, zerstreut und abgesondert unter allen Völkern in allen Ländern deines Königreichs, und ihr Gesetz ist anders als das aller Völker, und sie tun nicht nach des Königs Gesetzen. Es ziemt dem König nicht, sie gewähren zu lassen. Gefällt es dem König, so lasse er schreiben, dass man sie umbringe. So will ich 10.000 Zentner Silber darwägen in die Hand der Amtleute, dass man's bringe in die Schatzkammer des Königs. Die Vorgehensweise Hamans ist raffiniert und niederträchtig zugleich. Er spielt nicht mit offenen Karten, nennt das jüdische Volk nicht einmal beim Namen, sondern spricht von einem ominösen Volk, das, so wörtlich, zerstreut und abgesondert unter allen Völkern in allen Ländern deines Königreiches lebt. Diese geheimnisvolle Umschreibung schürt Ängste. Man bekommt den Eindruck, als ob das ganze persische Reich von finsteren Gestalten unterwandert sei. Und dann vermischt Haman in seiner Anschuldigung Wahrheit und Lüge. Zwar haben die Juden tatsächlich ihre eigenen Bräuche und Gesetze, aber sie lehnen sich nicht auf gegen den König. Zu guter Letzt versucht Haman, die Zustimmung des Königs auch noch dadurch zu erlangen, indem er ihm vor Augen malt, wie viel Geld und wie viele Besitztümer man den Juden abjagen könnte. 10.000 Zentner Silber, eine unglaublich hohe Geldsumme, würden für die Schatzkammer des Königs sicher herausspringen. Ein verlockender Gedanke, wenn man daran denkt, was allein der misslungene Feldzug des Königs gegen Griechenland gekostet haben muss. Und so lässt sich König Ahasveros von den Plänen Hamans überzeugen. Anscheinend ohne nachzufragen, um was für ein Volk es sich denn überhaupt handelt, das da ausgelöscht werden soll. Und ohne zu wissen, dass er mit seiner Zustimmung seine eigene Ehefrau in Gefahr bringt. Denn, dass Königin Esther eine Jüdin ist, ist ihm, dem König und Ehemann, noch immer nicht bekannt. Vers 10. Da tat der König seinen Ring von der Hand und gab ihn Haman, dem Sohn Hammedatas, dem Agagiter, dem Feind der Juden. Dieser Ring, den der König Haman übergibt, ist ein Siegelring. In früherer Zeit wurden wichtige Dokumente des Königs mit einem Siegel versehen, um die Echtheit zu bestätigen. Dazu wurde ein wenig Siegellack erhitzt und, wie flüssiges Kerzenwachs, auf das Dokument getropft. Bevor der Siegellack vollständig abkühlte und wieder fest wurde, drückte man den Siegelring wie einen Stempel auf den Lack, so dass ein eingearbeitetes Hoheitszeichen des Königs in den Siegellack eingeprägt wurde. Dass König Ahasveros seinen Siegelring einfach von der Hand abstreift und ihn Haman übergibt, zeugt von großem Vertrauen, aber wahrscheinlich auch von Ahnungslosigkeit. Man bekommt den Eindruck, als wolle der König zu Haman sagen: Ich habe keinen blassen Schimmer von dem, was du davor hast, aber die Sache hört sich gut an. Wenn du den Eindruck hast, dass dieses eine Volk ausgelöscht werden muss, dann solltest du es auch tun. Mit Hilfe meines Siegelrings kannst du die notwendigen Schritte in die Wege leiten. Alle deine Anordnungen werden dadurch rechtskräftig. Das leichtfertige Verhalten des Königs zeigt, wie wenig ihm Menschenleben bedeuten. Das hat sich übrigens auch bei seinem Feldzug gegen Griechenland gezeigt. Dabei soll es 2 Millionen Todesopfer gegeben haben. Eine sehr, sehr große Anzahl in einer Zeit, als es noch keine Massenvernichtungswaffen gab. Ich lese nun weiter ab Vers 11. Und der König sprach zu Haman: Das Silber sei dir gegeben, dazu das Volk, dass du mit ihm tust, was dir gefällt. Da rief man die Schreiber des Königs am 13. Tage des 1. Monats, und es wurde geschrieben, wie Haman befahl, an die Fürsten des Königs und an die Statthalter hin und her in den Ländern und an die Obersten eines jeden Volks in den Ländern hin und her in der Schrift eines jeden Volks und in seiner Sprache, im Namen des Königs Ahasveros und mit des Königs Ring gesiegelt. Und die Schreiben wurden gesandt durch die Läufer in alle Länder des Königs. Man solle vertilgen, töten und umbringen alle Juden, jung und alt, Kinder und Frauen, auf einen Tag, nämlich am 13. Tag des 12. Monats. Das ist der Monat Adar. Und ihr Hab und Gut plündern. Soweit die Verse 11 bis 13. Hier wird noch einmal deutlich, was für eine gewaltige Ausdehnung das persische Reich zu dieser Zeit hatte. Die Anweisungen Hamans werden in zig Sprachen übersetzt, mit dem Siegel des Königs versehen und dann durch Boten zu den Verantwortlichen in den einzelnen Provinzen gebracht. Das Perserreich erstreckte sich damals von Indien im Osten über Kleinasien bis in die meisten europäischen Mittelmeerländer. Aber auch Ägypten und Äthiopien gehörten dazu. Haman konnte sich glücklich schätzen, dass durch das Los erst ein Tag im 12. Monat des Jahres für den Angriff gegen die Juden bestimmt worden war. Denn nur so hatte er genügend Zeit, seine Anweisungen übersetzen und auch in die weit entfernten Gegenden bringen zu lassen. Ganz am Anfang des Buches Esther war von 127 Ländern die Rede, die zu Persien gehörten. Wenn man bedenkt, dass in manchen davon auch noch grundverschiedene Dialekte gesprochen wurden, dann kann man sich ungefähr ausmalen, wie allein die Übersetzungsarbeiten zu einem anspruchsvollen Regierungsprojekt wurden. Als die Anweisungen Hamans in Kraft traten, wurden sie ein Bestandteil der schon sprichwörtlich gewordenen Gesetze der Meder und Perser. Das Besondere an diesen Gesetzen, sie waren unabänderlich. In Kapitel 1 des Estherbuches wurden sie bereits erwähnt, als Vashti, die Ex-Frau von König Ahasverus, ihres Amtes enthoben wurde. Ein Vertrauter des Königs machte damals den Vorschlag, gefällt es dem König, so lasse man ein königliches Gebot von ihm ausgehen und unter die Gesetze der Perser und Meder aufnehmen, so dass man es nicht aufheben darf, dass Vashti nicht mehr vor den König kommen dürfe. Nachdem nun Haman die unbeschränkte Vollmacht des Königs übertragen bekommen hat, macht er die Anordnung zur Vernichtung der Juden ebenfalls zu einem Gesetz der Meder und Perser. Das heißt, diese Anordnung darf nicht geändert oder außer Kraft gesetzt werden. In unserem Bibeltext erreichen wir nun die Verse 14 und 15. Dort wird berichtet, eine Abschrift des Schreibens sollte als Gesetz erlassen werden in allen Ländern, um allen Völkern zu eröffnen, dass sie sich auf diesen Tag, der von dem Los bestimmt worden war, bereithalten sollten. Und die Läufer gingen eilends aus nach des Königs Wort, und in der Festung Susa wurde das Gesetz angeschlagen. Und der König und Haman saßen und tranken, aber die Stadt Susa war bestürzt. Diese letzte Bemerkung, die Stadt Susa war bestürzt, finde ich interessant. Denn in einer Zeit, als der Antisemitismus bereits weit verbreitet war, spürten offenbar viele Leute, dass die Pläne Hamans völlig übertrieben waren und über jedes erträgliche Maß hinausgingen. Die Juden waren keine Verräter. Sie waren keine Gefahr für das Reich und den König. Auch wenn sie als Fremdlinge und als Leute mit eigenen Sitten und Gesetzen nicht sehr beliebt waren, nur deswegen durfte man sie doch nicht der Vernichtung preisgeben. Was hat sich König Ahasverus nur dabei gedacht, eine solche Anordnung zu erteilen, fragten sich wohl viele. Denn Haman hatte die Anordnung ja im Namen des Königs erlassen. Ich vermute, dass wohl Hunderte von Männern zum Dienst verpflichtet wurden, um die in viele Sprachen übersetzte Anordnung zu Fuß, per Esel oder mit dem Kamel bis in die entlegensten Ecken des persischen Reiches zu bringen. Eine Gruppe machte sich auf in Richtung Norden, die andere in Richtung Süden, eine nach Osten und eine vierte nach Westen. In jedem Dorf und in jeder Stadt sollte eine Kopie der Anordnung einem der Verantwortlichen übergeben oder ein öffentlicher Aushang gemacht werden. Auf diese Weise sollten die Juden in kürzester Zeit überall in Verruf geraten. Denn natürlich würde jedermann denken, dass sie sich schlimmster Verbrechen schuldig gemacht hätten. Die Menschen in der Hauptstadt Susa, dort wo sich der Königspalast befindet, wissen es aber besser. In ihren Augen sind die Juden vielleicht ein wenig seltsam, grundsätzlich aber harmlos. Deshalb ist die Stadt Susa bestürzt, wie es in Vers 15 heißt. Doch das kümmert den König nur wenig. Zusammen mit Haman lässt er sich den einen oder anderen Becher Wein schmecken. Zum ersten Mal in der Weltgeschichte zeigte der Antisemitismus wohl in Ägypten sein hässliches Gesicht. Als Fremdlinge mussten die Juden dort unter dem Pharao Frondienste leisten, und trotzdem hasste man sie. Das Arbeitspensum wurde immer weiter erhöht, und trotzdem hasste man sie. Auch in späterer Zeit gerieten die Juden ins Visier von anderen Völkern, die viel mächtiger waren als sie. Die Assyrer zerstörten das Nordreich Israel und Babylon das Südreich Juda. Das alttestamentliche Buch Esther berichtet über Antisemitismus im Persischen Reich. Später werden die Juden von Rom bedrängt. Die spanische Inquisition richtet sich unter anderem auch gegen sie. Und unter dem Regime von Adolf Hitler erleiden schätzungsweise 6 Millionen Juden einen schrecklichen Tod. Obwohl es in der Geschichte auch unter Christen immer wieder Antisemitismus gegeben hat, bin ich fest davon überzeugt, das darf es nicht geben, denn es passt einfach nicht zusammen. Was sind denn die Ursachen, die zum Antisemitismus führen? Nun, ich sehe grundsätzlich zwei unterschiedliche Ursachen. Und zwar eine solche, die man als rein menschlich und eine solche, die man als übernatürlich bezeichnen könnte. Zu den rein menschlichen Ursachen gehören Neid, üble Nachrede, falsche Verdächtigungen, Hass und so weiter und so fort. Unglaublich, was den Juden schon alles vorgeworfen wurde. Im Mittelalter, dass sie christliche Kinder töten, um ihr Blut für schauerliche Rituale zu missbrauchen. Bis hin in unsere Zeit, dass mit jüdischem Geld angeblich die Regierungen großer Staaten manipuliert werden. Beweise dafür braucht man nicht, denn überall gibt es genügend Menschen, die solche Geschichten begierig für bare Münze nehmen. So viel zu den rein menschlichen Ursachen des Antisemitismus. Meiner Meinung nach gibt es aber auch eine übernatürliche Ursache dafür. Die Juden sind ja Gottes auserwähltes Volk. Ihnen hat er sich als erstes offenbart und ihnen sein Wort, die Schriften des Alten Testaments, gegeben. Einer hasst deswegen die Juden, der Satan. Und einen ganz bestimmten Juden hasst der Satan ganz besonders, nämlich Jesus Christus, den Sohn Gottes. Er ist als Jude unter Juden auf die Welt gekommen, um die Menschen mit Gott zu versöhnen. Und das kann dem Satan nicht gefallen. Der Apostel Paulus schreibt im Römerbrief Kapitel 9, die Israeliten sind, denen die Kindschaft gehört und die Herrlichkeit und die Bundesschlüsse und das Gesetz und der Gottesdienst und die Verheißungen, denen auch die Väter gehören und aus denen Christus herkommt nach dem Fleisch, der da ist, Gott über alles, gelobt in Ewigkeit. Der Satan hasst Gott. Er hasst Jesus Christus und er hasst die Juden. Das wiederum hat zur Folge, dass auch gottlose Menschen und Regime die Juden hassen. Zurück zu König Ahasverus und zu Haman, die im Grunde beide dafür verantwortlich sind, dass eine Anordnung zur Vernichtung der Juden erlassen wurde. Diese Anordnung kann auch vom König nicht mehr zurückgenommen werden, weil sie zum Bestandteil der Gesetze der Meder und Perser geworden ist. Daraus ergibt sich die interessante Frage, ob und auf welche Weise Gott es wohl schaffen wird, sein Volk vor der Vernichtung zu bewahren. Und wir dürfen gespannt sein, wie König Ahasverus wohl reagiert, wenn er erfährt, dass seine eigene Frau eine Jüdin ist. Dass Gott sein Volk auf irgendeine Weise vor dem Schlimmsten schützen wird, daran besteht eigentlich gar kein Zweifel. Wieder könnte ich dafür den Begriff Vorsehung bemühen. Denn Gott hat vorgesehen, dass aus diesem Volk eines Tages der Retter der Welt hervorgehen soll, Jesus Christus. Und selbst direkt im Zusammenhang mit der Geburt Jesu lässt sich das Phänomen der Vorsehung beobachten. Sicher kennen Sie die bekannte Passage aus dem Lukasevangelium, die praktisch bei jedem Weihnachtsgottesdienst vorgelesen wird. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Nie und nimmer hat Kaiser Augustus daran gedacht, dass er mit diesem finanzpolitischen Erlass zur Erfüllung einer alttestamentlichen Prophetie beigetragen hat, indem nämlich ein Mann namens Josef zusammen mit seiner schwangeren Frau den beschwerlichen Weg nach Bethlehem antreten musste, um sich dort schätzen zu lassen. Und nur so konnte Bethlehem zum Geburtsort des kleinen Jesus werden. Im Buch des Propheten Micha, Kapitel 5, wurde genau das vorausgesagt. Dort heißt es: Und du, Bethlehem Ephrata, die du klein bist unter den Städten in Juda, aus dir soll mir der kommen, der in Israel Herr sei, dessen Ausgang von Anfang und von Ewigkeit her gewesen ist. Gott kann also auch gottlose Menschen dazu bewegen, Dinge zu tun, die dazu beitragen, Gottes Pläne Wirklichkeit werden zu lassen. Auf welche Weise er den persischen König Ahasveros und seinen Premierminister Haman dazu bringen wird, dass die Juden unbeschadet bleiben, darum geht es im Buch Esther ab Kapitel 4, das wir nun erreichen. Auch Mordechai, der Adoptivvater von Königin Esther, erfährt, was Haman im Schilde führt. Hören Sie dazu die Verse 1 und 2. Als Mordechai alles erfuhr, was geschehen war, zerriss er seine Kleider und legte den Sack an und tat Asche aufs Haupt und ging hinaus mitten in die Stadt und schrie laut klagend und kam bis vor das Tor des Königs. Denn es durfte niemand in das Tor des Königs eintreten, der einen Sack anhatte. Sich in Sack und Asche kleiden, ein äußeres Zeichen der Trauer, des Entsetzens, aber auch der Buße. Natürlich ist Mordechai als Jude entsetzt, als er hört, dass alle Juden im Persischen Reich umgebracht werden sollen. Manche Forscher gehen von etwa 15 Millionen Juden aus, die ernsthaft gefährdet waren. Natürlich macht Mordechai sich auch Sorgen um seine Adoptivtochter, die Königin Esther. Vielleicht hat er aber auch daran gedacht, dass seine Weigerung, vor Haman die Knie zu beugen, der Auslöser der ganzen Situation war. Und möglicherweise dachte Mordechai auch daran, dass er es war, der Esther geraten hatte, ihre jüdische Herkunft erst einmal zu verschweigen. Beschlossen ist beschlossen. Die Anweisung, alle Juden im Persischen Reich zu vernichten, ist auf den Weg gebracht und kann als Bestandteil der Gesetze der Meder und Perser nicht mehr zurückgenommen werden. Wie Gott dennoch dafür sorgt, dass es nicht zu einem Blutbad kommt, das erfahren Sie in den nächsten Folgen der Sendereihe durch die Bibel. Bis zum nächsten Mal, auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen.